Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. In der Luft sorgt Kohlendioxid bekanntlich für die Klimaerwärmung und die Emissionen weltweit sind im zu Ende gehenden Jahr wieder gestiegen. Im Boden richtet CO2 dagegen keinen Schaden an, wenn es denn wirklich dort bleibt. CO2-Abscheidung und Speicherung im Boden war mal ein Thema im Klimaschutz und es wird wohl wieder eines. Gleich mehr dazu im Interview mit Erika Bellmann von der Umweltstiftung Bellona. In unserer Serie zur Artenvielfalt geht es heute um die wirtschaftliche Nutzung von Erfindungen, die Tiere und Pflanzen gemacht haben. Wir berichten außerdem über Schmuggel mit der verbotenen Wolle Chartouche und im Verbrauchertipp über Kundenrechte auf dem Weihnachtsmarkt. Die CO2-Abscheidung und Speicherung, abgekürzt CCS, wurde auch in Deutschland ausprobiert. Auch wegen des Widerstands von Bürgerinitiativen vor Ort wurde die Technik dann aber nicht weiter verfolgt. Jetzt wird die Suche nach Lösungen für die Klimakrise immer dringender und große Industriebranchen wollen einen neuen Anlauf unternehmen. Ein CCS-Forum will Vorschläge für Rahmenbedingungen vorlegen. Mit dabei ist die norwegische Umweltorganisation Bellona und Geschäftsführerin von Bellona Deutschland ist Erika Bellmann. Ich habe vor dieser Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, warum wir uns neu mit der CO2-Speicherung beschäftigen sollten.
Weil es ohne die CO2-Speicherung keinen wirklichen Klimaschutz geben kann. Es gibt nämlich insbesondere im Bereich Industrie Emissionen, die auch durch Einsatz von 100% erneuerbaren Energien nicht vermieden werden können. Und diese müssen auch abgeschieden werden und permanent geologisch gespeichert, wenn man wirklich zu einer Null-Emissionswirtschaft kommen möchte.
Welche Branchen, welche Industrien sind das, wo die Emissionen sich nicht vermeiden lassen?
Das bezieht sich hauptsächlich auf die Grundstoffindustrien, allen voran Zement, Stahl und Grundstoffchemie. Es kann aber auch in anderen Branchen manchmal vorkommen, dass es eben diese sogenannten Prozessemissionen gibt, die nicht davon abhängen, ob erneuerbare Energien genutzt werden oder nicht.
Vor einigen Jahren hat man die CO2-Abscheidung auch für die Kohle und für Gaskraftwerke überlegt. Das hat sich nirgendwo in der Welt durchgesetzt. Warum nicht?
Na, weil die Energiewirtschaft eben andere Alternativen hat. Also Strom erzeugen kann man auch eben mit Windenergie oder mit Solarenergie. Aber in diesen Prozessen, wo der Kohlenstoff Bestandteil von chemischen Verbindungen sind, wo chemische Reaktionen ablaufen, die man nicht einfach durch erneuerbaren Strom ersetzen kann, da gibt es diese Option nicht.
Ist es denn möglich, in Deutschland CO2 unterirdisch zu lagern, ohne dass man Angst haben muss, dass es irgendwo wieder rauskommt?
Das wäre möglich. Im Moment sind die Speicher in Deutschland eben noch nicht weiter erschlossen worden. Da sind unsere Nachbarländer wesentlich weiter, insbesondere die Nordseeanrainerstaaten wie Norwegen, Dänemark, Niederlande, Großbritannien. Die haben ihre Speicher in der Nordsee erforscht und zum Teil auch schon erschlossen. Und dort wird es als erstes möglich sein, diese Speicherung vorzunehmen, beziehungsweise es erfolgt teilweise schon.
Welche Formationen kommen denn in Frage? Wo kann man CO2 sicher unterirdisch speichern?
Es gibt unter der Nordsee sehr viele geeignete Formationen. Es handelt sich meistens um poröse Gesteine, die 3 Kilometer unter dem Meeresgrund lagern. Und dorthin kann das CO2 verpresst werden und dort verwandelt es sich über Zeit auch weiter durch chemische Reaktionen und wird seinerseits zum Gestein.
Die Nordsee, ist die besser geeignet als mögliche Lagerstätten an Land?
Nicht unbedingt, aber die ist besser erforscht im Moment. Es gibt auch auf dem Land derartige Formationen. Aber wenn man eine Technologie umsetzen muss und dann auch noch auf der Zeitskala des Klimaschutzes, das ist ja dringend, dass man die CO2-Emissionen möglichst schnell senkt, dann würde man ja zuerst dorthin gehen, wo die Forschung schon weiter fortgeschritten ist und die Erschließung schon begonnen hat.
Wie steht es denn um die Kosten von CO2-Speicherung? Werden die entsprechenden Branchen durch hohe Kosten unwirtschaftlich oder hält sich das im Rahmen?
Naja, was heißt unwirtschaftlich? Also wenn man CO2-Preis hat und dann müssten diese Branchen ja dann für ihre Emissionen bezahlen. Und das ist ja auch ein Kostenfaktor, der dann entfällt, wenn man speichern kann. Das heißt, ob wirtschaftlich oder nicht wirtschaftlich, das hängt eben davon ab, wie hoch der CO2-Preis ist und wie man zum Beispiel auch durch einen Grenzausgleichsmechanismus dann vielleicht verhindern, dass Importe aus Ländern in die EU kommen, die eben keinen CO2-Preis zu Hause zahlen müssen.
In Deutschland ist die Lagerung von CO2 in geologischen Formationen, CCS, nicht erlaubt. Wie wollen Sie da die politische Entscheidungsbildung beeinflussen?
Es ist meines Erachtens gar nicht mal so, dass es nicht erlaubt ist. Es ist nur auch, sagen wir mal, nicht möglich, im Moment Genehmigungsverfahren einzuleiten und das zu beginnen. Es ist also so in so einer Art Zwischenstadium zwischen nicht verboten und nicht erlaubt. Und auch angesichts der Dringlichkeit von CO2-Minderungen passieren müsste, Deutschland müsste den grenzüberschreitenden CO2-Transport ermöglichen und eine Infrastruktur ermöglichen, damit das CO2 Richtung Lagerstätten in der Nordsee transportiert wird und dort eben diese schon erschlossenen und erforschten Speicher genutzt werden können.
Welche Firmen, welche Branchen setzen sich in Deutschland vor allem dafür ein, dass das möglich wird?
Das ist ein sehr breites Interesse. Zum einen sind da die sozusagen Betroffenen, die eine Lösung brauchen für ihre prozessbedingten Emissionen. Zum anderen sind es aber auch die Lösungsanbieter wie die Logistiker oder auch Maschinenbau, die diese Art von Anlagen dann bauen könnten und wo sie auch neue Geschäftsfelder für sich erschließen könnten und das auch für die Profitabilität deutscher Unternehmen dann auch einen positiven Effekt hätte.
Es gibt ja auch Bestrebungen, CO2 nachträglich aus der Luft zu entfernen. Ist das ein weiteres Geschäftsfeld für CO2-Speicherung?
Das ist kein Geschäftsfeld, würde ich einmal so sagen. Also es wird nicht ohne sogenannte Negativemissionen abgehen. Man wird in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts CO2 auch aus der Luft abscheiden müssen. Das ist aber tatsächlich eine Notlösung. Es wäre viel besser, jetzt einfach weniger zu emittieren, möglichst schnell, damit man den Bedarf an diesen Negativemissionen in Zukunft verringert, weil das ist noch ein viel größerer Aufwand und ein wesentlich größeres Problem als ja, das normale CCS.
Das Interview mit Erika Bellmann haben wir kurz vor dieser Sendung geführt.
Die Lerche ist politisch. Unterschätzte Bedeutung der Artenvielfalt.
Der Mensch rühmt sich für seinen Ideenreichtum, doch wir haben auf gute Ideen kein Monopol. Andere Arten haben zum Teil erstaunliche Lösungen, die ihnen das Überleben in schwieriger Umgebung erleichtern, und davon können auch wir Menschen uns etwas abgucken und das dann wirtschaftlich nutzen. Bionik heißt dieses Fachgebiet und es ist ein weiterer Grund, möglichst viele Arten zu erhalten. Sandra Pfister hat darüber mit Eva Gebauer gesprochen, die in Nürnberg das einzige deutsche Museum zur Bionik leitet, und die spricht erstmal darüber, wie Menschen in trockenen Gebieten von einem bestimmten Tier gelernt haben, an Wasser zu kommen.
Der Nebeltrinkerkäfer, der lebt in der Wüste Namib und da ist es ja auch besonders trocken. Und dass er trotzdem da ein bisschen Wasser bekommt, da geht er morgens auf eine Düne, streckt das Hinterteil nach oben und dann kondensiert der Nebel an seiner Oberfläche von seinem Panzer und fließt dann in Richtung Maul und so kann er da trinken. Und das hat man sich ja ganz praktisch abgeguckt, eben auch für die Bevölkerung in trockenen Gebieten. Da gibt es jetzt Nebelnetze, die man aufstellen kann. Da kondensiert dann eben auch der Nebel.
Und die den kondensierten Nebel nach unten ableiten und sammeln. Auch in der Industriegeschichte wimmelt es nur so von Lösungen, die Menschen von der Natur abgeschaut haben. Das hier zum Beispiel. Den Klettverschluss. Ein Schweizer Ingenieur hat sich den 1951 von den Widerhaken der Klettenpflanzen abgeschaut, die beim Spazierengehen immer im Fell seines Hundes hängen geblieben sind. Auch moderne Autoreifen würde es ohne Copy und Paste von der Natur nicht geben. Sie wurden von Katzenpfoten abgeschaut. Wie praktisch.
dass Tiere und Pflanzen durch Jahrmillionen Jahren von Evolution immer bestmöglich an ihre jeweiligen Lebensbedingungen angepasst sind. Und da ist es natürlich einfach praktisch für uns, dass wir da wirklich so ein Riesenreservoir haben, in das wir da reinschauen können und uns da einfach bedienen können.
Und es bedienen sich viele Unternehmen. Chemiekonzerne, die beispielsweise Klebstoff herstellen. Pharmaunternehmen, die neue Medikamente entwickeln. Und Maschinenbauer natürlich. Einer der bekanntesten, die systematisch von der Natur lernen, ist der Mittelständler Festo aus Esslingen am Neckar, nahe Stuttgart. Sebastian Schroff arbeitet dort als Industriedesigner.
Wir haben jetzt in 30 Jahren die Natur betrachtet und von der Natur gelernt. Wir haben unglaublich viel versucht nachzuahmen. Und wir haben immer festgestellt, es gibt immer noch mehr. Und wenn man noch tiefer ins Detail geht, noch interessante Dinge, die man von der Natur lernen kann.
Festo baut Maschinen, mit denen Unternehmen sehr viele mechanische Vorgänge automatisieren können. Stanzen, pressen, heben, falten. Zur Inspiration geht der Festo-Industriedesigner Sebastian Schroff gerne einfach mal raus.
Und die Biologie, die ist ein unglaublich reiches Feld. Man kann sich einfach inspirieren lassen, indem man in den Zoo geht oder spazieren oder Tierdokumentation schaut oder Ähnliches.
So könnte auch eines der einprägsamsten Produkte von Festo entstanden sein. Ein Roboterarm, der dem Rüssel eines Elefanten nachempfunden ist. Er ist flexibel und spürt, wenn er zu fest zudrückt und kann sehr präzise zugreifen. Damit könnte er nicht nur in vielen Fabriken eingesetzt werden, sondern irgendwann vielleicht auch beim Obsternten oder in der Altenpflege. Sebastian Schroff hält beim Gespräch über Teams ein deutlich kleineres Lebewesen ins Bild. Eine Ameise, eine Roboterameise. Sein Geschöpf. Eigentlich ist es ein ganzer Ameisenclan, dessen Mitglieder mit Kameras und Funkmodulen ausgestattet durch einen Raum laufen. Sie sind darauf programmiert, blaue Objekte zu finden.
Aber in der Regel sind diese blauen Objekte zu schwer für eine Ameise allein, um die zu bewegen. Und dann ruft sie andere Ameisen, die eben auch Roboterameisen, die sich in der Nähe befinden.
Die Roboterameisen kooperieren. Sie informieren einander mit Funkmodulen darüber, wo das blaue Objekt liegt, und krabbeln dann alle dorthin, um es zusammen anzupacken.
Erst wenn es mehrere werden, ergibt sich dann daraus die Möglichkeit, Probleme zu lösen, die die Summe der einzelnen Ameisen gar nicht lösen könnte, sondern erst gemeinsam durch die Intelligenz schaffen die es dann, so ein schwieriges Problem zu lösen.
Die Gruppenintelligenz und das gemeinsame Anpacken der künstlichen Ameisen. Das sieht imponierend aus und irgendwie auch niedlich. Aber wozu soll es gut sein?
Um diese Vision der Vernetzung von Maschinen möglichst gut zu visualisieren, haben wir uns dazu entschieden, diese Ameisen zu bauen.
Die Roboameisen sind verspielte, sympathische, vernetzte Kleinmaschinen, die intelligent zusammenarbeiten. Und das ist in der Industrie das nächste heiße Ding.
Das ist dann relativ einfach und für jeden verständlich, dass man das dann auch in einem großen Maßstab aufbauen kann, in einer größeren Maschine. Aber man hat eben immer noch dieses Spielerische, weil es von der Natur inspiriert ist und auch von der Ästhetik her eher am natürlichen Vorbild orientiert ist.
Menschen können aber nur dann Ideen in der Natur finden, wenn es sie noch gibt.
Die Biodiversität ist die Grundlage für die Bionik. Und deswegen ist jede Art, die ausstirbt, ist dann halt nicht mehr als potenzieller Ideengeber für bionische Innovationen, steht sie dann nicht mehr zur Verfügung. Wenn sie nicht mehr da ist, dann kann sie uns eben auch einfach nicht mehr helfen. Das ist passiert im Falle des Magenbrüterfroschs. Das war ein Frosch, der lebte endemisch in Australien. Und der brütet die Jungen im Magen aus und die schlüpfen dann durchs Maul. Und das ist natürlich schon an sich eine irre Geschichte. Und wird dann in der Zeit, wo die Jungen heranwachsen, wird die Magensäureproduktion unterdrückt. Und das ist auch schon eine krasse Sache, wo man gedacht hat, das könnte man dann vielleicht möglicherweise auch mal anwenden oder umsetzen für uns Menschen als Medikamente für Leute, die Magenprobleme haben oder Magenkrebs. Dann wollte man den Frosch nochmal genauer anschauen und schauen und eben untersuchen, wie er das genau macht. Und dann hat man eben feststellen müssen, dass er leider ausgestorben war.
Über Bionik war das ein Beitrag von Sandra Pfister. Und wir bleiben beim Thema Artenvielfalt. Die Tibet-Antilope ist vom Aussterben bedroht. Zum Verhängnis wird ihr auch ihr wertvolles Fell. Daraus wird der vielleicht teuerste Stoff der Welt gewonnen, Chatouche. Noch vor wenigen Jahren zeigten sich Schauspielerinnen und andere Prominente gern mit Schals aus Chatouche, für dessen Herstellung mehrere Tiere sterben mussten. Inzwischen ist der Handel verboten, der Stoff wird aber unter anderem in Indien mancherorts noch unter der Ladentheke angeboten. Die Tierschutzorganisation PETA geht davon aus, dass auch in Deutschland damit gehandelt wird. Mehr dazu von Franziska Amler.
It's very light. It's so light.
Es ist so leicht, dass man gar nicht merkt, dass man es trägt. Man muss sich vergewissern, dass es noch da ist. Immer wenn ich meinen Schal trage, habe ich große Angst, dass er irgendwo herunterfällt und ich es nicht einmal merke.
Whenever I wear it, I'm very scared that it'll fall off somewhere and I won't even know.
Shukla, eine ältere Dame aus Delhi, hält den leicht zerknitterten, hauchdünnen, bräunlichen Stoff zwischen ihren Fingern. Chatouche, King of Pashmina, wie das Material hier in Indien genannt wird. Die sogenannte Königswolle wird aus der kurzen, warmen Unterwolle der Tibet-Antilope gewonnen. Ein paar Kilometer weiter im quirligen Viertel Old Delhi schieben sich Menschenmassen zwischen den unzähligen Ständen entlang. Überall in den engen Gassen wird gefeilscht und gehandelt. In einer kleinen Nebenstraße hat Mohammed Iqban Khan seinen Laden. In den Regalen liegen hunderte Schals, gemustert, gestreift, bestickt.
Die Leute fragen immer wieder, habt ihr Chatouche? Die Kuwaiter, die Italiener, die Amerikaner, all die Menschen aus diesen Ländern tragen gerne diese Schals. Aber wir lehnen ab und bieten ihnen unsere feine Wolle Pashmina an.
We're just Pashmina, normal and wool and other things.
Schließlich ist der Handel mit Chatouche strengstens verboten. Seit 1979 steht die Tibet-Antilope auf der Liste des Washingtoner Artenschutzübereinkommens. Ihr extrem warmes Fell wurde den Tieren zum Verhängnis. Wenn Schalverkäufer Khan von Chatouche spricht, leuchten seine dunklen Augen. Doch verkaufen würde er die verbotene Wolle selbstverständlich nicht, betont der 53-jährige Familienvater immer wieder.
Wenn sie herausfinden, dass ich Chatouche-Schals verkaufe, dann nehmen sie mich fest und stecken mich für 5 bis 6 Jahre ins Gefängnis, ohne mich auch nur zu befragen. Es gibt eine Abteilung, die sich damit befasst, und sie kontrollieren ständig.
Khan meint die Abteilung von Inspektor Pragatish von der indischen Behörde für Bekämpfung von Wildtierkriminalität in Neu-Delhi. Der Mann mit dem Schnurrbart und den kurzen dunklen Haaren ist so etwas wie der Nummer 1 Chatouche-Fahnder Indiens. Unter dem Namen Operation Soft Gold, also Operation Weiches Gold, schickt er Fake-Kunden in Geschäfte oder durchforstet stundenlang die sozialen Medien. Durch die Pandemie habe sich das Geschäft ins Netz verlagert.
In meiner Studie habe ich herausgefunden, dass die Menschen am häufigsten Instagram nutzen, etwa 93%. Wir sammeln Informationen und folgen der Spur, die sie hinterlassen haben. Wir finden heraus, wer Schals verkauft, wie sie es tun und identifizieren die Orte, wo gehandelt wird. Außerdem haben wir Informanten, ein ganzes Netzwerk. Sie berichten uns über die Flughäfen, von denen aus die Schmuggler die Wolle über die Landgrenze in Attari nach Pakistan bringen.
Nach Recherchen des ARD-Studios Südasien werden selbst in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi die kostbaren Schals unter der Ladentheke angeboten. Es ist ein blutiges Geschäft, erzählt Inspektor Pragatish. Für einen einzigen Schal müssen 4 bis 5 Antilopen sterben. Die Rohwolle der in bis zu einer Höhe von 5000 Metern lebenden Tiere wird von China nach Indien geschmuggelt. Die Blutschals, wie Pragatish sie nennt, werden dann in der Region Kaschmir von traditionellen Webern für Kunden in aller Welt hergestellt. Nur ganz wenige wissen, wie die zarte Wolle verarbeitet werden muss. Verkäufer Khan, der selbst aus Kaschmir stammt, erklärt hingegen, dass die brutalen Herstellungsmethoden längst passé seien.
Kein Töten, nur Scheren. Früher wurde getötet. Vor 1980 töteten die Menschen, deshalb wurde es verboten, denn warum tötet man ein Baby? Jetzt, wo wir die Technologie haben, wird seit 35 Jahren nur noch geschoren, ganz langsam. Sie scheren und nehmen die Wolle ab. Aus 40 Antilopenbabys wird ein Chatouche-Schal hergestellt. Das Produkt ist sehr gut.
Der Experte kann da nur den Kopf schütteln. Das sei ein Mythos, den Verkäufer Touristen immer wieder auftischen würden.
Wenn man in einer kühlen Umgebung die Haare des Tieres entfernt, ist das Überleben sehr schwierig, da die Haare als Wärmeregulator fungieren. Das Tier wird an den eisigen Bedingungen zugrunde gehen.
Und auch in Deutschland ist der illegale Chatouche-Handel längst angekommen. Auf Anfrage teilte der deutsche Zoll mit, dass das Erkennen von Chatouche-Schals regelmäßiger Inhalt von Fortbildungsveranstaltungen sei. Das Bundesamt für Naturschutz gibt an, dass in Deutschland seit 1996 kein Chatouche aus Drittländern beschlagnahmt wurde. Die Tierschutzorganisation PETA hat da so ihre Zweifel. Julia Zorzel, Fachreferentin für Bekleidung und Textil, führt das auf mangelnde Kontrollen zurück.
Die Tatsache, dass in Deutschland seit vielen Jahren kein Bericht mehr über die Beschlagnahmung von Chatouche-Produkten veröffentlicht wurde, zeigt lediglich, dass der Schutz der Antilopen beim deutschen Zoll keine ausreichende Priorität zu genießen scheint.
In der Schweiz ist das Chatouche-Geschäft offenbar in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. Als Grund für die mangelnden Kontrollen vieler Zollämter in Deutschland vermutet PETA die kostenintensive und zeitaufwendige Umsetzung des Importverbotes. Schließlich ist eine Menge Fachwissen nötig, um einen echten Chatouche zu erkennen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn ich unzufrieden bin mit einem Einkauf, kann ich mich beim Händler beschweren. Aber was ist eigentlich mit Einkäufen auf dem Weihnachtsmarkt? Händlerinnen und Händler sind nach Weihnachten nicht mehr am Ort, doch für Mängel müssen sie natürlich trotzdem gerade stehen. Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg.
Wann immer es Zeit und Geldbeutel zulassen, ist Katharina Pauk auf Flohmärkten und jetzt in der Vorweihnachtszeit auf Weihnachtsmärkten unterwegs.
Was besonders ist, finde ich, dass man so Einzelstücke erwerben kann. Also findet dann Sachen, die Unikate sind eigentlich. Das finde ich so schön, dass man eben nie weiß, was einen erwartet am nächsten Stand. Und darum zieht mich das dann immer wieder hin.
Begeistert ist die Hamburgerin vor allem von skandinavischen Weihnachtsständen. Meist kauft sie dort viele kleine Dinge, die in ihrem Haus für Weihnachtsstimmung sorgen. Auch auf Weihnachtsbasars, die privat organisiert sind, ist sie unterwegs. Dass sie auch bei gebrauchter Ware ein Recht auf Gewährleistung hat, war ihr nicht bewusst.
Ich bin eher der Typ, der sagt Pech dann. Also wenn ich was haben will mit Garantie und weiß, dass es 100% funktioniert, dann kaufe ich das im Laden, dann habe ich eine Quittung.
Eine Quittung mit deutlich erkennbarem Namen und der Anschrift können sich Käufer und Käuferinnen aber auch auf einem Weihnachtsmarkt geben lassen. Sinnvoll sei das, wenn es sich um Ware handelt, die etwas teurer ist. Das Gewährleistungsrecht gelte auch auf Weihnachtsmärkten, sagt Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg. Gekauftes lasse sich üblicherweise erst zurückgeben, wenn vorher eine Reparatur oder ein neues Produkt verlangt wurde und das gescheitert ist.
Wobei bei gebrauchten Sachen natürlich immer die Frage ist, wo ist der Mangel? Das ist natürlich anders als bei einer Neuware. Gebrauchte Sachen sind zwangsläufig eigentlich benutzt. Also ist der Standard auch ein bisschen anders als bei Neuwaren. Gewährleistungsrechte bestehen, können aber zwischen Privaten ausgeschlossen werden.
Das kann man schriftlich machen, zum Beispiel mit der Formulierung gekauft wie gesehen. Wurde das nicht gemacht und auch mündlich ist die Gewährleistung nicht ausgeschlossen worden, dann ist der Verkäufer oder die Verkäuferin in der Pflicht. Funktioniert beispielsweise eine erworbene elektrische Weihnachtspyramide zu Hause nicht, könne verlangt werden, dass das Gerät repariert wird. Bei einer unverhältnismäßig teuren Reparatur müsse der Verkäufer nicht unbedingt reparieren. Hier komme es auf den Einzelfall und den Wert der Ware an.
Ersatzlieferung kommt bei Gebrauchtwaren in der Regel aber nicht in Betracht, weil das ja wahrscheinlich Einzelstücke sind und er nicht mehrere davon hat.
Das Einfachste sei deshalb, das Geld zurückzuverlangen. Kauft man an einem Weihnachtsmarktstand und der Verkäufer oder die Verkäuferin ist gewerblicher Händler oder Händlerin, dann gilt beim Erwerb neuer Ware die übliche 2-jährige Gewährleistungspflicht. Anders bei gebrauchten Dingen.
Kaufe ich bei einem Gewerblichen, dann können die Gewährleistungsrechte bei Gebrauchtwaren auf 1 Jahr reduziert werden.
Wird auf Weihnachtsmärkten ein etwas teureres Markenprodukt, wie zum Beispiel ein Nussknacker, besonders günstig angeboten, könne es sich auch um ein Plagiat handeln.
Wenn man ein Plagiat erwirbt, ist das erstmal nicht strafbar, man darf es dann nicht weiterverkaufen. Aber unabhängig davon ist das natürlich so, dass die Plagiatswirtschaft doch auch einen enormen wirtschaftlichen Schaden anrichtet und man das nicht unterstützen sollte.
Wer auf dem Weihnachtsmarkt unwissentlich Gestohlenes kauft, wird dagegen nicht Eigentümer der Ware. Sollte der rechtmäßige Besitzer oder die Besitzerin sich melden, so muss das Gekaufte zurückgegeben werden. Eine Entschädigung gibt es nicht.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. In den Informationen am Mittag geht es gleich unter anderem um Fußball. Friedbert Meurer ist an am Mikrofon und für Umwelt und Verbraucher verabschiedet sich Georg Ehring.